Die Radio Wissen. Update.
Once and for all, that yes, love trumps hate.
Liebe wird über den Hass triumphieren, sagt Hillary Clinton.
We will start winning again and winning like you've never seen before.
Wir werden gewinnen, wie ihr es noch nie gesehen habt, sagt Donald Trump. Der härteste, schmutzigste und wohl auch skurrilste Wahlkampf aller Zeiten ist vorbei. Die Präsidentschaftswahl in den USA läuft. Das ist unser Thema im Update heute mit Anneke Schäfer.
Update.
Noch vor ein paar Monaten haben die allermeisten gedacht und auch gesagt, es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass jemand wie Donald Trump, politisch völlig unerfahren, wirklich Kandidat der Republikaner wird, geschweige denn Präsident. Doch es kann sein. Auch wenn Umfragen und Analysten vorhersagen, dass die Demokratin Hillary Clinton größere Chancen hat. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der USA. Bis gestern noch haben die Kandidaten gekämpft. Mehrere Auftritte standen noch an.
I want the entire corrupt Washington establishment to hear the words we're all about to say. Drain the swamp. We're going to go to Washington. We're going to drain the swamp.
Trump hat nochmal betont, dass Schluss sein muss mit der angeblichen Korruption in Washington. Drain the swamp, den Sumpf austrocknen, das ist sein Versprechen. Und für Clinton geht es in der Wahl im Kern um eine Frage.
This election is basically between division and unity in our country.
Spaltung oder Einigkeit in den USA. Spätestens morgen früh müsste eigentlich ein Ergebnis feststehen. Feste Termine gibt's vorher nicht mehr. Die Kandidaten gehen wählen. Clinton hat das schon früh morgens hinter sich gebracht.
So many people are counting on the outcome of this election, what it means for our country. And I'll do the very best I can if I'm fortunate enough to win today.
Anything you're worried about today?
Thank you.
Viele Fans und Reporter hatten sie dort abgefangen. Clinton sagte, dass so viele Leute auf das Ergebnis warten, was das alles fürs Land bedeutet und dass sie ihr Bestes geben werde, sollte sie das Glück haben zu gewinnen. Trump hat gerade eben seine Stimme abgegeben. Im Laufe des Tages heißt es dann, Kraft sammeln für das, was kommt. Clinton ist mit ihrem Mann Bill und Tochter Chelsea in ihrem Haus auf dem Land, ganz in der Nähe von New York City. Schlafen wird sie wohl nicht, eher Powernaps machen. Sie sagt selbst von sich, dass sie auf Befehl schlafen kann, immer mal wieder 10 Minuten. Trump bleibt in New York City. Es ist das erste Mal seit über 70 Jahren, dass beide Kandidaten den Wahltag in New York verbringen. Trump wird wohl in seinem Apartment im Trump Tower auf Ergebnisse warten und dann gehen später die Wahlpartys los. Clinton hat ins Convention Center am Hudson River eingeladen, eine riesige Halle zum Teil aus Glas. Und Trump und seine Gäste halten sich im Hotel Hilton Midtown auf, im großen Ballsaal, wo bis zu 3000 Leute reinpassen. Weltweit werden die Ergebnisse mit Spannung erwartet. Wolfgang Schäuble, Bundesfinanzminister.
Jetzt warten wir halt ab, was die Amerikaner wählen. Hoffen, dass es ein von allen akzeptiertes Wahlergebnis geben wird, dass wir nicht noch womöglich eine längere Hängepartie bekommen und glauben in die Vernunft der Demokratie.
Und um gut durch die Wahlnacht zu kommen, hier ein Mini-Crash-Kurs im Wahlsystem. Wegen der verschiedenen Zeitzonen in den USA gehen die Menschen nach und nach an die Wahlurnen. Die ersten Wahllokale haben schon letzte Nacht aufgemacht. Die letzten schließen in Alaska in 12 Stunden um 6 Uhr morgen früh. Die Wahlberechtigten wählen nicht direkt, sondern über Wahlmänner. Deshalb könnte schon vorher, so gegen 5 Uhr, feststehen, wer der nächste Präsident der USA wird. Das ist dann klar, wenn einer der Kandidaten 270 Wahlmänner hinter sich hat. Wenn die Mehrheit in einem Bundesstaat für Clinton ist, dann kriegt sie alle Wahlmänner und umgekehrt gilt das für Trump. The winner takes it all heißt dieses Prinzip. Wie viele Wahlmänner ein Staat hat, das hängt von der Bevölkerungsgröße ab. In vielen Bundesstaaten ist ziemlich klar, wie die Mehrheit wählt. In Kalifornien und New York zum Beispiel gewinnen traditionell die Demokraten, in Texas die Republikaner. Doch diese Staaten reichen nicht. Wichtig, um zu gewinnen, sind die Swing States, wo die Mehrheiten wechseln, vor allem Florida, Pennsylvania, Ohio und North Carolina, weil es dort viele Wahlmänner gibt. Die ersten Wahlergebnisse werden nach Mitternacht erwartet. Neben Clinton und Trump gibt es noch weitere Kandidaten, doch die haben kaum Chancen. Neben einem neuen Präsidenten werden auch Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Teil des Senats gewählt.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz diskutieren die User über die US-Wahl. Viele finden, dass um die Abstimmung zu viel Aufsehen gemacht wird. Auf Facebook schreibt Hermann Baumann, wir bewerten die USA sowie deren Wahl viel zu hoch. Ähnlich sieht es Klaus Hallmann. Das geht doch ganz schön auf die Nerven, wie sehr man diese Show in den Mittelpunkt stellt, anstatt sich um die hauseigenen Problematiken zu kümmern. Das Ergebnis muss genügen. Heiß debattiert wird auch, wer der bessere Präsident wäre. Hans-Ulf Schneider schreibt auf Facebook: Trump würde den USA gut tun und uns auch. Auf tagesschau.de spricht sich User BeamMeUpScotty für Hillary Clinton aus. Möge die vernünftigere Kandidatin gewinnen. Viele sind aber weder von Trump noch von Clinton angetan. SheBear45 meint: Ich halte von beiden Kandidaten nicht viel. Und ich bin froh darüber, dass dieser schmutzige Wahlkampf endlich ein Ende hat. Facebook-Nutzer Alex Kartveli glaubt: Ganz gleich, wer gewählt wird, eins ist sicher. Gewinnen wird ein Politiker, mit dem weder das amerikanische Volk noch der Rest der Welt allzu viel Freude haben wird. Und auf Zeit.de ist der Kommentar von Nutzer D353@ zu lesen: Dass die Wahl doch noch so knapp ausfallen könnte, ist ein Armutszeugnis für die US-Demokratie.
Was sonst noch wichtig war?
Ermittler haben in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 5 Männer festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, ein Netzwerk gebildet zu haben, um Leute für den IS anzuwerben. Unter den Verdächtigen ist auch eine zentrale Figur der Islamisten in Deutschland, Abu Wallah. Von ihm gibt's Videos im Netz.
Der mir gerade zuhört, genau dich meine ich.
Unser Korrespondent Andreas Braun fasst zusammen, wie der Islamist sich im Netz präsentiert.
In sozialen Netzwerken, auf YouTube, in gesicherten Chats, sogar per eigener App verbreitet Wallah erfolgreich seine Botschaften. Allein auf Facebook hat er 25.000 Likes. Öffentlich bleibt er jedoch stets bei seinen vagen Andeutungen. Sein Gesicht zeigt er in seinen Videobotschaften nicht. Man sieht ihn nur von hinten oder Ausschnitte wie seine predigenden Hände. Nur im Hinterzimmer, sicher vor Beobachtern oder Ermittlern, soll er Klartext reden. Das vermuten Ermittler bisher zumindest.
Trotzdem hatten die Ermittler wohl jetzt genug Anhaltspunkte für eine Festnahme. Auch dank eines IS-Rückkehrers, den der Rechercheverbund aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung interviewen konnte. Er sagt, dass er Abu Wallah selbst in Hildesheim getroffen hat.
Abu Wallah selbst? Und ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, und es ist auch halbwegs bekannt, dass Abu Wallah der Repräsentant Nummer 1 des Islamischen Staates in Deutschland ist.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière sprach nach den Festnahmen von einem wichtigen Erfolg. Gegen einige der Männer gibt es schon Haftbefehle. Die Türkei bekommt mehr Druck von der EU. Nach Ansicht von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker distanziert sich das Land mehr und mehr von Europa. Die Türkei vermittle den Eindruck, dass sie der EU gar nicht mehr beitreten wolle. Juncker rief den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf, klar zu sagen, ob sein Land Mitglied der EU sein wolle. Vorher hatte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini eine gemeinsame Erklärung aller EU-Staaten veröffentlicht. Darin heißt es, die Entwicklung in der Türkei sei äußerst besorgniserregend und werde aufmerksam verfolgt. Trotzdem wolle man den politischen Dialog auf allen Ebenen fortführen. Die EU-Länder kritisieren unter anderem die Verhaftung von Oppositionspolitikern und Journalisten und Überlegungen zur Wiedereinführung der Todesstrafe. Das Auswärtige Amt hat verfolgten Türken nahegelegt, in Deutschland Asyl zu beantragen. Staatsminister Michael Roth sagte der Zeitung Die Welt, alle kritischen Geister in der Türkei könnten sich der Solidarität der Bundesregierung sicher sein. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán ist auch im Parlament damit gescheitert, ein Gesetz gegen die Flüchtlingsquote der Europäischen Union durchzusetzen. Bei der Abstimmung über eine Verfassungsänderung stimmten sowohl die linken Parteien als auch die rechtsextreme Jobbik-Partei gegen den Gesetzentwurf. Parlamentsvize János Lotocai.
Mit 131 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, keiner Enthaltung hat das Parlament die Gesetzesvorlage nicht angenommen.
Anfang Oktober war die ungarische Regierung schon mit einer Volksabstimmung zu dem Thema gescheitert. Damals hatte sich zwar eine große Mehrheit dagegen ausgesprochen, dass Ungarn Flüchtlinge aufnimmt. Das Referendum war aber ungültig, weil sich zu wenige daran beteiligt hatten.
Was noch wichtig wird.
Heute Abend treffen sich in Berlin die Spitzen von CDU, CSU und SPD zum Rentengipfel. Sie beraten darüber, welche Rentenreformen noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden sollen. Es geht um Reformen der Betriebs-, Riester- Alter und der Erwerbsminderungsrente, außerdem die Angleichung der Ostrente und die erneute Aufstockung der Mütterrente.
Und sonst in der Welt?
Im Iran hat der staatliche Energiekonzern NIOC ein Abkommen mit der französischen Ölfirma Total unterzeichnet. Es ist der erste Deal dieser Art mit einem westlichen Unternehmen, seitdem der Westen die Wirtschaftssanktionen gegen den Iran gelockert hat. In dem Projekt geht es um die Entwicklung des Gasfelds South Pass im Persischen Golf. Zuerst einmal sollen etwa 2 Milliarden Dollar investiert werden. Das geförderte Gas soll in das iranische Netz eingespeist werden. Neben Total und NIOC ist auch der chinesische Energieriese CNPC an dem Projekt beteiligt. Der philippinische Ex-Präsident Ferdinand Marcos bekommt 27 Jahre nach seinem Tod doch noch ein Heldenbegräbnis. Das hat heute das oberste Gericht des Landes entschieden. Die Leiche des früheren Präsidenten soll jetzt auf den Heldenfriedhof der Hauptstadt Manila verlegt werden. Das Begräbnis war ein Wahlversprechen vom aktuellen Präsidenten Rodrigo Duterte. Er ist eng mit der Marcos-Familie verbunden. Ein Gerichtssprecher sagte, es gebe keine rechtlichen Gründe gegen Dutertes Entscheidung. Marcos Heldenbegräbnis ist umstritten, denn ihm wird vorgeworfen, dass unter seiner Herrschaft tausende Menschen gefoltert und getötet wurden. Er war 1986 gestürzt worden und 3 Jahre später im Exil gestorben. Die Millionenstadt Fukuoka in Japan hat eine neue Attraktion, auf die sie gerne verzichten würde. Eine 5-spurige Straße ist auf ihrer kompletten Breite weggebrochen. An der Stelle ist jetzt ein riesiger Krater, der sogar den Blick auf die Stützpfeiler von angrenzenden Gebäuden freigibt. Videos zeigen, wie das Loch immer größer wird. Der Krater ist inzwischen auf eine Länge von 30 Metern angewachsen. Verletzt wurde niemand, einige Gebäude wurden aber evakuiert. Die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas wurde teilweise unterbrochen. Die Behörden vermuten, dass sich das Loch im Zusammenhang mit einer U-Bahn-Baustelle in der Nähe aufgetan hat. 2014 hatte es in Fukuoka schon einen ähnlichen Zwischenfall in der Nähe einer U-Bahn-Baustelle gegeben. Ermittlungen zur Klärung der Ursache laufen.
Wissensnachrichten. Zum Lesen brauchen die meisten Menschen ab einem gewissen Alter eine Brille. Und Forscher aus Japan, die haben jetzt rausgefunden, das geht wilden Bonobo-Affen ganz genauso. Bei mir im Studio ist Anne Preger aus den Wissensnachrichten. Wofür könnten Bonobo-Affen eine Brille gebrauchen?
Die befreien das Fell von Artgenossen von Ungeziefer. Dafür braucht man auch gute Augen, denn dunkle Läuse sind gut versteckt im dunklen Bonobo-Fell. Und japanischen Forschern von der Kyoto-Universität ist aufgefallen, je älter Bonobos werden, desto weiter sitzen sie von ihrem Kumpel beim Lausen weg. Die müssen ihre Arme lang machen. Aber wenn sie Ungeziefer finden, dann müssen sie mit der Schnauze wieder nah ran an den anderen Bonobo, um die Laus abzuknabbern. Das ist also ziemlich umständlich.
Klingt umständlich, ja. Ab wann geht das denn los mit der Altersweitsichtigkeit bei den Affen?
Das ist so ähnlich wie bei uns, so im Schnitt ab 40 Jahren. Und daraus schließen die Forscher, dass es sich in der Evolution in den letzten paar Millionen Jahren gar nicht so stark verändert hat, wie das Auge altert, also bei Affen und bei Menschen.
Also das heißt, das ist ein ganz natürlicher Prozess, Altersweitsichtigkeit?
Genau, das ist nicht erst ein Problem, seitdem wir bei Kunstlicht Bücher oder auf Bildschirmen lesen.
Psychologen aus Kanada haben sich mit einem anderen natürlichen Prozess beschäftigt, und zwar mit der Frage, wie schaffen es Menschen in Beziehungen, ein gutes Sexleben zu bewahren?
Dazu gibt es 2 Theorien. Die eine sagt, man muss an sich arbeiten und sich bemühen. Die andere sagt, es reicht, wenn man einen Partner hat, mit dem man sexuell gut zusammenpasst. Und die Psychologen aus Kanada haben mehrere Studien zu dem Thema ausgewertet. Ergebnis: Menschen, die sagen, guter Sex ist auch Arbeit, die sind zufriedener mit ihrem Sex und ihrer Beziehung. Wer glaubt, es muss halt einfach passen, war generell unzufriedener. Vor allem, wenn es dann eben doch nicht so richtig passte.
Und dann ging es um extreme Wetterereignisse, Dürren, Hitzewellen, Stürme und Überschwemmungen. Die kosten immer wieder Menschen das Leben und verwüsten ganze Städte.
Konkrete Zahlen dazu liefert der Klimarisikoindex. Den hat die Umweltorganisation German Watch auf der Klimakonferenz in Marrakesch vorgestellt. In den letzten 19 Jahren gab es durch extreme Wetterereignisse mehr als 500.000 Todesopfer und Sachschäden in Höhe von knapp 2,8 Billionen Euro. Am schlimmsten hat es in dieser Zeit die Länder Honduras, Myanmar und Haiti getroffen. Über sie waren besonders starke Wirbelstürme hinweggezogen. Schaut man nur aufs letzte Jahr, sind andere Länder besonders betroffen. Im südlichen Afrika wurden Mosambik und Malawi durch verheerende Regenfälle verwüstet und der karibische Inselstaat Dominica durch den Tropensturm Erika. Für den Bericht stützt sich German Watch auf die Daten des Rückversicherers Munich Re. Die NGO mahnte, sich besser auf Wetterextreme vorzubereiten. Sie kommen nämlich wegen des Klimawandels in Zukunft noch häufiger vor.
Das waren die Wissensnachrichten mit Anne Preger. Dankeschön.
Wetter.
Über Deutschland hängen dicke Wolken. Vor allem in der Mitte und im Nordosten regnet es. Hin und wieder gibt es sogar Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad. Morgen geht's ähnlich los. Vor allem im Westen und Südwesten gibt's Regen. Im Rest des Landes kämpft sich zwischendurch auch mal die Sonne durch. Es wird mit bis zu 8 Grad etwas wärmer als heute.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.